Es braucht ein passendes Stück Land, auf dem Obst und Gemüse angebaut werden können und ein paar Menschen, die das machen wollen, als feste Gruppe. Das war's. Solidarische Landwirtschaft funktioniert ganz ohne großen Landwirtschaftsbetrieb oder Bauernhof. Aber wie genau? Welche Herausforderungen gibt es dabei? Und was hat diese Art der Landwirtschaft mit Nachhaltigkeit zu tun? Darüber sprechen wir jetzt. Außerdem klären wir heute hier im Klimapodcast von Detektor FM die Frage, ob solidarische Landwirtschaft der konventionellen Landwirtschaft Konkurrenz machen kann. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
Solawi, das ist die Kurzform für die solidarische Landwirtschaft. In der Solawi werden die Produktionskosten gemeinsam von einer festen Gruppe solidarischer LandwirtInnen getragen. Im Gegenzug gibt es für die Mitglieder regelmäßig einen festen Anteil an der Ernte. Solawis produzieren auf regionalen Feldern und in der Regel auch nur das, was saisonal auf den Feldern eben wächst. Damit werden zum Beispiel Transportwege kürzer. Aber wie viele Menschen kann so eine Form der Landwirtschaft eigentlich tatsächlich ernähren? Taugt die Solawi für alle oder ist sie nur etwas für ökobewusste Gutverdiener? Meine Kollegin Luise Reinke hat dazu recherchiert. Hallo Luise.
Hi Ina.
Du hast erst kürzlich für diese Recherche eine Solawi besucht, sehr cool. Was hast du denn dort überhaupt gesehen?
Ja, ein ziemlich großes Feld. Genauer gesagt ist das Ganze 7 Hektar groß. Das sind fast 10 Fußballfelder. Ich war für diese Recherche auf den Feldern der Solawi Acaria. Die liegen ein kleines Stück außerhalb von Leipzig. Die Acaria sieht erstmal ein bisschen so aus wie ein beschaulicher Hof. Es gibt einen Bauwagen und eine kleine Outdoor-Küche unter einem selbstgezimmerten Vordach. Dann gibt es noch eine Art kleinen Teich für die Bewässerung. Außerdem 3 solcher Folientunnel, wie man sie vielleicht auch kennt, wenn man an so größeren landwirtschaftlichen Betrieben vorbeifährt.
Ich war ja auch schon mal auf Reportage bei einer Solawi und das ist ja so ein Ort, an dem Leute zusammen was reißen, was schaffen wollen, der hat ja so ein ganz eigenes Flair, finde ich. Und diese kleine Outdoor-Küche kann ich mir richtig gut vorstellen. Da kann man ja auch dann die Ernte zumindest im Sommer gleich zubereiten. Ich selbst bin ja ein Stadtkind und kann mir die 10 Fußballfelder zwar vorstellen, aber wie viel Obst und Gemüse dann auf so einer Fläche wächst, das kann ich nicht so ganz einschätzen. Wie groß ist denn die Ernte bei der Gruppe, die du besucht hast?
Das habe ich vor Ort Uli und Nora gefragt. Sie sind Teil des Gärtnerinnen-Teams, das fest an der Solawi angestellt ist. Das sind tatsächlich momentan 7 Frauen.
Ah, interessant.
Die beiden haben mir dann vorgerechnet, wie viele Menschen sie mit ihrer Solawi eigentlich versorgen.
Also wir haben 3 Folientunnel, die jeweils 400 Quadratmeter haben. Und das ist so der Teil unseres geschützten Anbaus. Hinten die Fläche, das ist nicht so ganz easy einzuschätzen, wie groß die ist. Genau, wir produzieren Gemüse für 120 Anteile. Und ich würde sagen, hinter jedem Anteil stehen so zwischen 3 bis 4 Menschen, die das Gemüse dann essen. Oder zumindest ist so meine Erfahrung mit meiner WG, dass wir zu sechst einen Anteil hatten und das war schon auf jeden Fall cool. Aber jetzt haben wir zu 6 2 Anteile und wir kaufen im Sommer gar nichts zu und verschenken sogar eigentlich meistens noch Gemüse. Genau, also kann man sich hochrechnen auf so 300 bis 400 Menschen, die wir versorgen.
Also die Gärtnerinnen bewirtschaften die Felder, so eine Solawi lebt doch aber auch von den Mitgliedern, die da mit dabei sind, oder?
Ja, schon. Also bei der Acaria ist es tatsächlich so, dass die Mitglieder nicht dazu verpflichtet sind, mit anzupacken. Das ist von Solawi zu Solawi unterschiedlich. Mittwochs ist dort immer der Ernte- und Liefertag und da sind die Mitglieder eingeladen zu helfen. Außerdem jeden Samstag im Sommer. Zu der Zeit ist eben auch deutlich mehr zu tun. Und die Mitglieder sind vor allem für die finanzielle Unterstützung wichtig. Die Acaria finanziert sich, wie andere Solawis auch, durch den monatlichen Beitrag, den die Mitglieder bezahlen.
Lass uns doch an dieser Stelle noch mal ganz kurz darüber sprechen, was Solawi eigentlich genau ist und wie das Konzept eigentlich genau funktioniert.
Also Solawi bedeutet solidarische Landwirtschaft. Es wird im Internationalen auch häufig CSA, Community Supported Agriculture, genannt, also gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. In Deutschland ist zumindest das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft noch relativ jung. Das hat sich erst 2011 gegründet. Und es gibt mittlerweile deutschlandweit um die 500 Solawi-Betriebe. Das sind eben landwirtschaftliche Betriebe oder Gärtnereien, die sich mit einer Gruppe von Haushalten zusammenschließen. Die Haushalte verpflichten sich, im Voraus einen festen Betrag zu zahlen, der dann die Kosten des landwirtschaftlichen Betriebs für ein Jahr deckt. Damit sind die Betriebe nicht mehr abhängig von Preisschwankungen und müssen keine Marketingstrategien oder sowas entwickeln. Im Gegenzug erhalten die Mitglieder jeweils einen Ernteanteil. Der wird meistens so einmal pro Woche ausgegeben.
Ja, soweit ich mich erinnere, ist es ja auch so, dass man das dann entsprechend anpassen kann, je nachdem, ist man ein Single-Haushalt oder hat man eine große Familie zu versorgen, ne? Oder manchmal sogar irgendwie, wenn man irgendwie mehr Leute zu Gast hat, dass man irgendwie extra noch was bekommen kann oder sowas. Also dass sich das je nachdem regelt, wie viele Leute sollen mit dem Obst und Gemüse verköstigt werden. Und dafür zahlt man dann eben entweder einen größeren oder einen kleineren Beitrag. Hast du das auch so erlebt?
Genau, also einmal kann man eben sich seinen Anteil erhöhen oder eben verkleinern, wenn man eine größere oder eine kleinere Gruppe ist. Und natürlich auch bei der Ernte dann eine bestimmte Menge abnehmen oder eben nur eine bestimmte Menge mitnehmen und dann im Nachhinein weiterverteilen an andere.
Mhm.
Ich habe mit Baldur Kapusta gesprochen. Er ist Sprecher des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Und für ihn ist das Besondere, dass die Solawi die tatsächlichen Kosten für die Lebensmittelproduktion in den Mittelpunkt stellt.
Der Clou an der ganzen Sache ist, dass so halt, sag ich mal, der wirkliche Wert für die Lebensmittelproduktion halt irgendwo im Raum steht und nicht, was im Marktwirtschaftlichen ja üblich ist, da ist das Landwirtschaftliche ja ein Produkt. Es ist eine Ware, die verkauft wird, die so in den Markt geht und die da halt auch durch andere Faktoren, nämlich viel durch die Unternehmen, die da ja auch Einfluss drauf nehmen, auf die Preise halt bestimmt wird. Und das ist, was wir im Supermarkt kaufen können, ist ja nicht der wahre Wert oder wahre Preis eines Lebensmittels, sondern das, was quasi von den Konzernen festgelegt wurde. Und das ist halt der große Unterschied in Solawi, dass es da wirklich ermittelt wird, was sind die Produktionskosten und wie sind die zu decken. Wichtig dabei ist auch, dass es jetzt nicht so der Unterschied zu Abokisten, dass es irgendwie nur monatlich oder wöchentlich ist, sondern halt auch die Langfristigkeit. Die Gruppe von Mitgliedern besteht halt, sag ich mal, die vertragliche Vereinbarung läuft für ein Jahr in der Regel. Manche machen es auch ein halbes Jahr, aber eigentlich ist das schon für ein Jahr, ne, dass halt wirklich diese gesamten Kosten für die Produktion von einem Jahr bedacht werden können und das quasi auf eine Umlage monatlich umgeschichtet werden kann.
Der landwirtschaftliche Betrieb soll also gemeinsam finanziell getragen werden und das möglichst langfristig. Das bietet dann natürlich Sicherheit für alle, die daran beteiligt sind. Gibt es denn bestimmte Kriterien, die eine Gruppe Menschen erfüllen muss, um eine Solawi zu werden?
Eigentlich nicht so richtig. Also das ist erstmal kein geschützter Begriff und das Netzwerk stellt da jetzt auch nicht so konkrete Richtlinien auf oder so.
Ne, viele verzichten auch auf eine Zertifizierung, weil sie sich sagen, hey, wozu brauche ich eine Bioland-Zertifizierung oder Demeter oder weiß der Geier was? Ich habe ja die Mitglieder, die quasi das Vertrauen schenken und die sagen, die sind die Kontrollinstanz, die sind die Instanz, die sagen, okay, wie ihr anbaut, da gehe ich mit, deswegen bin ich Teil von dieser Solawi. Wenn es in der Solawi ist, dass aus irgendwelchen Gründen Pestizide eingesetzt werden und Mitglieder mitgehen, kann auch das sein. Ist natürlich aus anderen Gründen jetzt nicht unbedingt der wünschenswerteste Fall, aber da ist Solawi ziemlich offen. Und da wollen wir halt auch so offen bleiben, um halt natürlich auch, wenn es ja schon ein Anliegen ist, dass sich möglichst viele Betriebe halt auch umstellen, einfach aus vielen Gründen. Und dass wir da halt auch weiter offen sind für, sag ich mal, konventionell wirtschaftende Betriebe, die da halt jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, auf der Ökoschiene unterwegs sind, sondern auch da irgendwo mitgenommen werden können, so, ne?
Die Solawi, die ich besucht habe, handelt aber schon sehr konkret nach den Richtlinien von ökologischer Landwirtschaft. Das ist gerade deshalb so wichtig, weil sie eben nicht nur eine bestimmte Pflanze anbauen, sondern bunt durchmischt, erklärt Gärtnerin Uli.
Also ich meine, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ausgangspunkt von der ganzen gärtnerischen Planung, eben weil wir so viele Kulturen haben, die auch alle, also wirklich jede Gemüsekultur hat einen übelst spezifischen Anspruch. Und darauf müssen wir uns halt einstellen, weil wir nichts künstlich hinzufügen. Also weder spritzen wir halt irgendwelches Unkraut, noch fügen wir Handelsdünger dazu, sondern wir planen es quasi so in unsere Fruchtfolge ein, dass halt im besten Fall alle Kulturen zu ihren Ansprüchen irgendwie angebaut werden können. Und da spielt halt irgendwie die Fruchtfolge den essentiellsten Part, dass wir halt gucken, okay, wie viel Nährstoffe brauchen die einzelnen Kulturen, was ist irgendwie wichtig zu beachten mit Schädlingen und Krankheiten, die übertragen werden können. Genau, und dementsprechend haben wir halt eine Fruchtfolge geplant, dass eben nicht dieselben Familien nacheinander angebaut werden, sondern irgendwie getrennt voneinander auf unterschiedlichen Beeten mit immer dazwischen Gründüngungsplänen. Also auch immer sozusagen Ruhephasen für die Flächen, in denen sie sich erholen können, aber auch irgendwie bestimmte bodenbürtige Krankheiten unterdrückt werden können und Vor allem im Ökolandbau halt irgendwie so das mega wichtige Thema, wie kriege ich irgendwie meinen Stickstoff in den Boden, und das ist halt hier irgendwie dann über Leguminosen, also stickstofffixierende Pflanzen, die auch mal mit eingeplant werden.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Das bringt uns jetzt ein bisschen zu der Frage, wie nachhaltig sind Solavis denn eigentlich? Inwiefern unterscheiden sie sich denn zum Beispiel von einem zertifizierten Biohof?
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also da gibt es mehrere Aspekte. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer eben ganz in der Nähe wohnen, die Transportwege also kurz sind.
Also Solavi bedeutet ja Regionalität. Es werden halt die Lebensmittel in der Region hergestellt, in der Region verteilt, die ganzen großen Kühlhäuser, LKW, die Tausende von Kilometern fahren, damit man zu Hause dann Karotten oder Zwiebeln oder Sachen, die auch eigentlich ganz vor Ort irgendwie wachsen können, halt bekommt, ne? Also da setzt Solavi auf jeden Fall massiv an und senkt die Emissionen. Auch wie gesagt, dadurch, dass viele auf Pestizide und mineralische Dünger verzichten, ist das natürlich auch ein sehr wertvoller Beitrag für die lokale Biodiversität. Gleiches kommt mit einher, weil viele Solavis halt auch im Gemüsebau angesiedelt sind und da halt einfach eine Artenreichtum, also eine Sortenvielfalt genutzt wird, die halt auch dann sich nicht nur die Biodiversität der angebauten Pflanzen erhöht, als wenn es jetzt nur ein Hektar mit Karotten ist.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Kurze Transportwege, Förderung der Biodiversität durch die Artenvielfalt der angebauten Sorten und nachhaltige Produktionsmethoden. Da kommt ganz schön was zusammen.
Genau, und abseits der ökologischen Nachhaltigkeit sollen eben auch die Aspekte der sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit mitgedacht werden. Dass es sich rechnet und alle auf ihre Kosten kommen, das ist immer wieder ein Problem, wenn Solavi-Projekte etabliert werden sollen, sagt Baldur Kapusta.
Ich meine, was auf jeden Fall eine ganz wichtige Grundlage ist für Solavis, ist halt eine wirklich ehrliche Kostenkalkulation. Ne? Weil da sind ja manche auch, lieber wollen sie das Projekt ans Laufen bringen und dann nehmen die GärtnerInnen irgendwie sehr niedrige Löhne oder sehr viele Überstunden in Kauf, damit das irgendwie läuft. Und da muss man sagen, so hey, dann können wir nicht irgendwie von einem Funktionieren sprechen. Da muss einfach eine ganz klare, ehrliche Kommunikation dann auch mit den Mitgliedern da sein und zu vermitteln, so hey, natürlich ist, wenn man jetzt nur den Preis sieht, ist das höher, als wenn du die Lebensmittel im Discounter kaufst oder im Supermarkt. So, da gibt es einen Unterschied.
Klar, höhere Preise für Lebensmittel kann ja nicht jeder Haushalt stemmen, besonders nicht in Zeiten von Inflation, Wirtschaftskrisen und hohen Energiekosten. Geringverdienende, junge Familien oder auch ältere Menschen können sich so eine Solavi-Mitgliedschaft nicht immer unbedingt leisten, oder?
Ja, da sagst du was. Also den Kritikpunkt sehen die drei, mit denen ich jetzt gesprochen habe, auch ganz klar. Für die Finanzierung gibt es laut dem Netzwerk der Solavis aber teilweise auch schon brauchbare Lösungen.
Klar, wenn man sehr, sehr kleines Portemonnaie hat und da sehr viel managen muss, dann ist eine Mitgliedschaft in der Solavi durchaus ein hoher Kostenpunkt. Andersrum gibt es auch da solidarische Modelle, die sagen, okay, in sogenannten Beitragsrunden, die Leute, die mehr geben können, weil sie, weiß nicht, Universitätsprofessoren sind oder was weiß ich, Lehrer, können halt einen höheren Beitrag geben als eine Person, die vielleicht als Putzkraft arbeitet oder gerade in der Arbeitslosigkeit ist oder so, ne? Also so, dass man auch da gucken kann, dass man da halt nicht nur solidarisch mit dem Betrieb ist, sondern auch in der Mitgliedergemeinschaft.
Ein anderer Gerechtigkeitsaspekt ist das Mithelfen, weil man bei der Solavi ja eben neben der Finanzierung auch Zeit reinstecken muss. Die Gärtnerinnen der Acaria sind da ein bisschen flexibler. Zumindest bei ihnen ist ein Einsatz ja im Zweifel nicht verpflichtend. Also auf dem Feld mitzuarbeiten. Da hilft jeder und jede das, was er oder sie kann. Das ist aber nicht überall so.
Okay, spannend. Wir wollten ja auch nochmal aufs große Ganze gucken. Sind Solavis denn jetzt wirklich ein Konzept, was auf einer größeren Ebene funktionieren könnte?
Ja, das Umweltbundesamt bewertet das Modell von Solavis mit durchaus großem Potenzial. Allerdings geht aus dem Bericht auch hervor, dass es immer noch als eine Art Experiment bewertet wird. Und die Herausforderung besteht eben darin, auch größere gesellschaftliche Gruppen außerhalb dieses sozial-ökologischen Milieus zu erreichen. Von den Ressourcen her wäre eine Nachahmung von solidarischer Landwirtschaft überall möglich. Solawis könnten dazu beitragen, dass sowohl auf dem Land als auch in der Stadt in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft mehr passiert. Die Idee ist, dass kleine Bauernhöfe eben besser überleben können, wenn sie gut wirtschaften und sich die Risiken mit den Leuten teilen, die das Obst und Gemüse kaufen, das sie produzieren. Dadurch würden wir alle mehr darüber nachdenken, wo unsere Lebensmittel eigentlich herkommen und weniger das Gefühl haben, dass alles anonym und wettbewerbsorientiert ist. Nochmal Baldur Kapusta dazu.
Man sollte es andersrum aufziehen. Es geht ja um das Regionale. Wir können die Nachbarschaften versorgen, wir können Dörfer damit versorgen, wir können in einzelnen Regionen damit anfangen. Und das ist, was gerade auch geschieht. Wie gesagt, so dass sich innerhalb von nicht mal 15 Jahren irgendwie in Deutschland signifikantes zugenommen hat, dass wirklich man eigentlich in jeder Region irgendwo eine Solawi finden kann, ist schon ein Trend. Ich meine, geht natürlich, sind wir gerade so ein bisschen noch in dieser Phase, so wie settelt sich das, weil klar, nach vielen Neugründungen mittlerweile laufen die Betriebe und es tauchen auch Schwierigkeiten auf. Was ist zum Beispiel, wenn nicht genug Mitglieder da sind, etc. Ne? Dass man mit so Fragen natürlich auch irgendwo dranbleiben muss.
Uli und Nora von der Acaria aus der Nähe von Leipzig könnten sich zum Beispiel vorstellen, dass das Konzept für Gemüse auf größerer Ebene funktionieren kann. Aber eben nicht für eine komplette Versorgung mit all den Lebensmitteln, die wir eben alle täglich so verbrauchen.
Ist es aber vielleicht auch einfach eine Herausforderung, dass das Konzept noch nicht so breit sichtbar ist für alle?
Ja, genau. Das geht auch aus dem Bericht des Umweltbundesamts hervor, den ich eben schon mal angesprochen habe. Es gibt eben noch keine richtig passende Rechtsform und es mangelt auch an politischer Förderung. Beispielsweise erhalten Solawis keine Agrarsubventionen, weil die Betriebe einfach zu klein sind. Das hat ganz klar mit ihrer Sichtbarkeit zu tun, sagt Baldur Kapusta. Aber daran arbeitet der Verband schon.
Wo wir gerade dran sind, was sich jetzt entwickelt hat, sind auf der föderalen Ebene Landesvertretungen ins Leben zu rufen, ne? Dass wir halt da Personen haben, die in den einzelnen Bundesländern Ansprechpersonen sind für Ministerium, für die Landwirtschaftskammern. Ne? Da läuft auch gerade ein Projekt Solaregio, wo verschiedene Landwirtschaftskammern und Solawis in Kontakt kommen, um da halt auch anzusetzen. So, und da lernen wir halt selber auch gerade ganz zu, weil wir jetzt ja nicht irgendwie die Lobbyprofis irgendwo sind, sondern da auch erstmal sehen müssen, wo kann man da irgendwo andocken und wo sind denn da überhaupt sozusagen Windows of Opportunity, wo man irgendwo auch sich einklinken kann? Und genau bei den Prozessen sagen wir halt gerade deswegen, da Leute zu haben, die da föderal sich auch einfach mal noch mehr einbringen, ist schon mal ein Schritt vorwärts.
Was ich bei meinem Besuch der Solawi Acaria im Übrigen auch gelernt habe, auch hier kämpfen sie schon zunehmend mit Problemen, die auch große konventionelle Betriebe haben, Wasserknappheit zum Beispiel.
Dass es im Sommer einfach mega lange nicht regnen kann und wir haben damit einfach schon ein Problem hier. So, und es ist immer wieder, glaube ich, auch die Frage, wie lange hält sich vielleicht der Standort auch so generell. Es wird nicht mehr Wasser auf jeden Fall, sondern generell eher weniger. Und wir haben hier schon echt das Problem, genügend Wasser aus unserem Brunnen zu ziehen und müssen eher darauf irgendwie auf andere Wege langsam zurückgreifen oder müssen es irgendwie einplanen, weil sonst wird es nichts mit Gemüseanbau auf jeden Fall. Oder aber auch, also auch Getreide oder Kartoffeln werden hier irgendwann nicht mehr funktionieren. So. Ja, ich glaube, das ist so eine praktische Herausforderung.
Also, die Zukunft des Konzepts ist auch vor den Auswirkungen des Klimawandels nicht geschützt. Ob sich Solawis für die Ernährung der gesamten Bevölkerung eignen, hängt auch von den klimatischen Bedingungen, der Bodenbeschaffenheit und anderen lokalen Gegebenheiten ab. Was in einer Region funktioniert, könnte in einer anderen Region möglicherweise nicht so gut funktionieren.
Jetzt hast du eine solidarische Landwirtschaft besucht, hast dir das angehört, hast ein bisschen recherchiert, hast mit Leuten gesprochen, auch von diesem Verband. Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, was du spannend fandst, was du noch nicht wusstest oder was du für dich so aus dieser Recherche mitnimmst?
Also, was ich auf jeden Fall spannend fand, ist doch diese sehr feste Struktur, die sich die Solawis schon gegeben haben, dadurch, dass sie eben auch einfach festangestellte Gärtnerinnen und Gärtner beschäftigen und damit einfach die Grundversorgung gesichert ist.
Für mich ist das auch eine Weiterentwicklung, also weil ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren eben auch Solawis besucht habe, um Fernsehreportagen oder Radiobeiträge zu machen und dass zu der Zeit meistens sozusagen so irgendwie eine Person sich geleistet werden konnte, die festangestellt war und die anderen waren Freiwillige oder Leute, die halt irgendwie ihre private Zeit da reingesteckt haben oder irgendwie ein kleiner Betrag, um irgendwie den Aufwand abzugelten so und aber eben keine Festangestellten. Wenn ich jetzt höre sozusagen, dass es inzwischen so professionell organisierte Solawis gibt, wo sieben Leute festangestellt arbeiten können, um eben dieses Obst und Gemüse wachsen zu lassen. So, das ist schon sehr cool. Schon ein nächster Schritt, finde ich.
Ja, also es scheint sich doch zunehmend zu professionalisieren. Und was mich einfach total persönlich angesprochen hat, ist dieser Anbau von ausschließlich regionalen Produkten. Also, dass auch nur das zur Verfügung gestellt wird, was aktuell wachsen kann, ob jetzt unter dieser Plane oder eben auf den Feldern in Deutschland. Und was ich als so Konsumentin auch immer so ein bisschen, das hängt natürlich auch von Ressourcen, die man hat und gerade auch Zeitressourcen, aber dass man sich Gedanken macht, wie man eben so viel Kohl, den man nun mal im Winter hat, verarbeiten kann.
Unsere heimische Ernährung ist nicht so vielschichtig im Winter wie das, was wir sozusagen im Supermarkt alles Tolles kaufen können. Also da ist halt auch viel Steckrübe, rote Beete und, ne? Und du hast gesagt, viel Kohl über den Winter dabei. Und damit muss man sich dann, wenn man sich wirklich darauf konzentriert zu sagen, ich will eine saisonale, regionale Ernährung haben, dann muss man sich auch damit abfinden, dass die ein bisschen einseitiger ist, als man das jetzt aktuell gewohnt ist. Ja, sehr, sehr spannend. Solawis in Deutschland stecken noch in einer soziokulturellen Nische. Das gemeinschaftliche Modell baut besonders auf Regionalität, Sortenvielfalt und das Einbeziehen der Mitglieder in landwirtschaftliche Entscheidungen. Allerdings kämpfen die Betriebe häufig um eine Finanzierung, die alle Kosten deckt. Um das zu ändern, soll das Konzept auf politischer Ebene sichtbarer werden. Meine Kollegin Luise Reinke hat für diese Folge mit Baldur Kapusta vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und mit Uli und Nora von der Solawi Acaria gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche, Luise.
Sehr gerne.
Die Redaktion für diese Folge hatte Julia Segers. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Landwirtschaft erfahren möchtet, im August vergangenen Jahres habe ich mit meiner Kollegin Alea Rentmeister eine ausführliche Folge zum Thema nachhaltige Landwirtschaft gemacht. Die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Und dann sagen wir natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge von Mission Energiewende mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gern diesen Podcast. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet drüber, teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit FreundInnen oder mit KollegInnen. Oder lasst uns eine gute Bewertung da und oder natürlich, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Das freut und hilft uns sehr. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Mein Name ist Ina Lebedjew. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.